Wenn euch das Ganze wohlgefallen hat, so klatscht Beifall und gebt mir alle als Freunde das Geleit.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Macht nix. Wir quatschen trotzdem ein bisschen drüber.
Und das schon seit vielen Wochen.
Und das schon seit 99 Wochen. Mehr wird es sein, oder?
Ich glaube, ja. Nein, es kommt schon
circa 99 Wochen waren es.
99 ja. Luftballons.
Und 99 Mal gesungen.
Nein, so oft habe ich nicht gesungen. Also bitte, das wäre wirklich...
Ist ja in Ordnung. Man darf seine Lebensfreude ausdrücken. Auch mit der Nena. Wir quatschen heute wieder über Archäologie.
Ja.
Ist so wie die Tradition, ist alle 2 Wochen bei uns.
Oder 3 Wochen, je nachdem,
Pause ist. Ob wir jetzt gerade auf irgendwie... Wie viel Zeit wir einfach haben. Und heute über eine Persönlichkeit wieder mal.
Mhm.
Über eine recht bekannte, glaube ich, vor allem in deiner Sparte.
Ja.
Bei vielen Historikern, glaube ich, auch.
Ja.
Bei Noobs wie mir nur durch diverse Serien und Filme, glaube ich, höchstens. Und dann aber nicht so viel Kontext mehr. Aber ich bin schon gespannt. Ist der Augustus?
Ja, ist der Augustus.
Der Augustus?
Der Augustus. Der namensgebende Augustus. Mhm. Der erste römische Kaiser, wenn man ihn so bezeichnen kann.
Mhm.
Der das geschafft hat, was sein Vorgänger, sein Großonkel Cäsar nicht geschafft hat, nämlich eine Alleinherrschaft in Rom aufzubauen am Ende einer Phase vieler Bürgerkriege, wo es davor mehrere Jahrhunderte Republik gegeben hat und die Römer ja durch ihre Gründung als etruskisches Königreich, könnte man sagen.
Au. Kontrovers.
Ein bisschen ein Problem hatten immer mit Alleinherrschern und die halt nur auf Zeit gegeben haben, wie die Diktatoren, wie Sulla zum Beispiel. Oder auch wie Cäsar dann diese diktatorische Macht gehabt hat. Und Augustus es aber dann geschafft hat, diese untergegangene oder untergehende Republik in eine neue Herrschaftsform überzuführen.
Die aber nicht unbedingt diktatorisch war.
Die nicht unbedingt diktatorisch war, aber zumindest auf der Macht einer einzelnen Person.
Okay. Du kommst sicher noch dazu. Ich will gar nicht, nur du mach einfach dein, was du mir erzählen wolltest über den Augustus. Ich bin schon gespannt, was den Unterschied macht. Zum Großonkel sozusagen.
Dass er nicht ganz so offensichtlich damit umgegangen ist wie Cäsar, könnte man vielleicht sagen.
Okay.
Obwohl er die gleichen Grundstrukturen im Hintergrund hatte, nämlich das Heer als Basis.
Okay.
Augustus selbst wird am 23. September 63 vor Christus in Rom geboren. Sein Vater ist Gaius Octavius der Ältere, er selbst heißt Gaius Octavius der Jüngere und seine Mutter ist eine gewisse Attia und diese Attia ist die Nichte von Cäsar. Das heißt, er ist eigentlich schon einmal mit Cäsar so richtig verwandt, so als Großonkel, Großneffe und wird dann später eben von ihm adoptiert als Sohn.
Mhm.
Er hat auch noch 2 Schwestern, eine Halbschwester aus der ersten Ehe seines Vaters, das ist Octavia Major, also die Ältere, und eine Octavia Minor. Sie sind alle so kreativ mit den Namen.
Alle Octavias und Octavius.
Okay. Und die Octavia Minor werden wir uns merken, weil die brauchen wir später noch einmal. Genau. Sein Vater ist eigentlich ein relativ gut situierter Politiker, stirbt allerdings, wie Octavian 4 Jahre alt ist. Und seine Mutter heiratet dann kurz Zeit später wieder, und zwar einen Parteigänger von Cäsar. Und das ist zu einer Zeit, wo das erste Triumvirat am Ende der späten Republik herrscht, also in der Zeit zwischen 60 und 53, erstes Triumvirat eben Cäsar, Pompeius und Crassus, die sich die Macht aufteilen und versuchen mit ihren Legionen jeweils verschiedene Bereiche des römischen Einflussgebietes zu sichern. Cäsar, der dann nach Gallien geht, Pompeius, der vor allem gegen die Piraten in Kilikien, also in der heutigen Türkei, vorgeht, und Crassus, der versucht, gegen die Partherkrieg zu führen, das allerdings nicht schafft und schmerzhaftes Ende findet in diesem Feldzug.
Okay, das heißt, alle sind ein bisschen aufgeteilt.
Alle sind ein bisschen aufgeteilt. Octavian wächst eigentlich ganz gut heran, wird von im Auftrag seiner Mutter auch erzogen, hat die klassische politische Ausbildung, rhetorische Ausbildung und hat seinen ersten Auftritt, öffentlichen Auftritt im Alter von 11 Jahren. Und zwar beim Begräbnis von seiner Großmutter Julia Minor. Entschuldige, ist wieder eine Minor.
Eine Minor, diesmal eine Julia.
Diesmal eine Julia. Und zwar ist das die Schwester von Cäsar. Dort hält er so eine Ansprache anlässlich ihres Todes. Und das ist über Sueton überliefert. Sueton, der Geschichtsschreiber, der die Kaiserbiografien zusammenstellt, der Julisch-Claudischen Dynastie. Und von ihm wissen wir das meiste eigentlich über das Leben von Augustus.
Ich glaube, von dem habe ich mal gehört, ja.
Ja.
Also er hat mit 11 seine erste Rede gehalten. Kam ich an mein erstes Referat mit 11 erinnern.
Ja.
Es war über den Lebensraum Wiese in Biologie. Das Plakat war super. Mein Reden war sehr inkohärent. Also ich hoffe, er hat das besser gemacht
als ich. Ich glaube schon, weil er dürfte ziemlich gute rhetorische Ausbildung schon gehabt haben. Ich glaube, er hat nicht über Wiesen gesprochen. zu diesem Zeitpunkt herrscht bereits oder zeichnet sich der Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompeius ab, der so bis 45 ungefähr dauert. Und ab 48, also so mit 15 Jahren eigentlich, trägt Octavian dann die Männertoga, die Toga Virilis. Und ab diesem Zeitpunkt wird von Cäsar protegiert für verschiedene Ämter.
Das ist natürlich immer ein Vorteil, glaube ich. Da ist man gleich mal privilegiert für diverse Tätigkeiten und Positionen.
Das erste Amt, das er bekommt, ist, dass er in das Priesterkollegium aufgenommen wird, dass er Pontifex wird.
Ah.
Und Fun Fact, Pontifex bedeutet eigentlich Brückenbauer.
Na!
Als Wort, wenn es das übersetzt.
Wirklich?
Das heißt, die Priester sind die Brückenbauer zwischen der Welt der Lebenden und der übernatürlichen Welt.
Ah, eigentlich schön.
Eigentlich schön, ja. Und diesen Job bekommt er eigentlich eben über die Protegierung durch seinen Großonkel. Und wie Cäsar dann Rom wieder mal verlässt, weil er gegen Pompeius ins Feld zieht, wird Octavian zum Praefectus Urbi, also zum Verwalter der Stadt, eingesetzt mit 16 Jahren. Und das ist ein sehr prestigehaltiges Amt, obwohl er nicht wirklich viel zu tun hat.
Okay, ich wollte gerade sagen, das ist nur ein Titel.
Ja.
Okay.
Es ist dann allerdings so, dass Octavian Cäsar hinterherreist. Es gibt nur ein bisschen Probleme. Er ist nämlich seit der Kindheit relativ kränklich. Also das heißt, er ist ein sehr gut aussehender junger Mann, aber er kränkelt immer.
Kinderasthma.
Alles Mögliche. Und das ist auch etwas, was man bei der Serie Rome sehr gut sieht, weil der junge Darsteller von Octavian ist eigentlich auch immer sehr, sehr krank. Und deshalb kommt er erst später zu Cäsar, der in Hispanien gerade seine Kampagne hat. Und da gibt es dann noch eine Geschichte mit einem Schiffbruch, die er erleidet, auf der falschen Küste landet, dann sich dort Feindesgebiet schlagen muss. Aber im Endeffekt kommt er bei Cäsar an in seinem Lager. Und da gibt es dann zwei Geschichten, die...
In Richtung Gallien oder was?
In Hispanien.
Ah, Entschuldige, ja.
Hispanien, da ist er mit Gallien schon fertig, der Cäsar.
Okay.
Aber es gibt dann so zwei Episoden, die in der Biografie von Augustus auftauchen, die immer so in den Kontext von, das ist böse Propaganda, durch vor allem Mark Anton genannt werden. Und das sind zwei Episoden, dass er homosexuelle Verhältnisse mit zwei Männern gehabt hat. Einerseits mit Cäsar, zum Zeitpunkt, wo er 17 war. Und andererseits mit einem gewissen Aulus Hirtius, der Militär und Autor im Umfeld von Cäsar war.
Und ich hoffe nicht ein Onkel oder so.
Es sind Geschichten, die Mark Anton in späterer Zeit gegen ihn zu Buche führt. Es ist die Frage, wie das zu bewerten ist. Beide haben einen griechischen Kontext im Hintergrund. Von Cäsar kennt man auch die Geschichten, dass er in seiner Jugend mit dem damaligen König von Bithynien ein Verhältnis gehabt hat. Und deshalb den Beinamen Königin von Bithynien. Aber diese Episode, die immer wieder auftaucht, ist der Grund, weshalb Neil Gaiman in seinem Sandman-Comic in der Geschichte über den August das hinein verbringt.
Ah.
Es gibt im Band 30, das ist im zweiten Sammelband, der Sandman-Chroniken, die Monatsepisode zum August, wo der alte Augustus in der Tradition eines von verschiedenen Herrschern einmal im Jahr verkleidet durch die Stadt zieht und mit ihm dabei ist ein Kleinwüchsiger und dem erzählt er halt seine Geschichte. Da kommt dann die Geschichte zum Tragen, dass Augustus eine Prophezeiung bekommen hat, nämlich, dass er die Möglichkeit hat, entweder ein Reich zu begründen, das über Jahrtausende währt, oder ein Reich zu begründen, das ein paar Jahrhunderte währt und dann zugrunde geht.
Mit dem Vorteil wovon?
Mit dem Vorteil wovon? Sein Großonkel Cäsar wollte, dass es das Reich aller Zeit wird, nur weil Cäsar in diesem Kontext von Neil Gaiman den Augustus oder den jungen Octavian vergewaltigt hat und das ein Trauma für Octavian ist, macht er seine Nachfolgeregelung so, dass es kein Reich wird, das ewig haltet. Aber das ist so ein bisschen Seitengeschichte. Okay. Also Neil Gaiman, immer gut zum Lesen, und dieser Sandman-Comic von 1991 ist wirklich, wirklich sehr gut. Ob da jetzt was gelaufen ist oder nicht, sei dahingestellt, wird man nicht mehr rausfinden können.
Das nicht.
Aber Octavian reist mit Cäsar zurück im Jahr 45 von Spanien nach Rom. Und das 45 ist ja das Jahr, wo Cäsar die Diktatur auf Lebenszeit bekommt. Also nicht nur diese 10-jährige Diktatur, um alles zu befrieden, die Gallier und den Krieg mit dem Pompeius und so weiter.
Die langfristige.
Version. Und in der Zeit, wie sie dann nach Rom zurückkommen, ändert Cäsar sein Testament.
Okay.
Und macht Octavian zu seinem Alleinerben.
Hat ihn.
Und adoptiert ihn auch.
Okay.
Das wird allerdings erst nach der Ermordung von Cäsar bekannt. Cäsar wird an den Iden des März 44, also am 15. März 44 vor Christus, ermordet. Mhm. Octavian ist zu diesem Zeitpunkt in Makedonien unterwegs, um einen Feldzug gegen die Parther vorzubereiten. Und er ist mit seinen Freunden unterwegs. Das ist einerseits Mäzenas, den man eben als den Namensgeber für Mäzene kennt. Und mit Marcus Vipsanius Agrippa, seinem besten Freund eigentlich. Und kommt dann zurück nach Rom, beziehungsweise landet im Brundisium mit seinen Truppen und ist zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt. Und wie er dort landet im Brundisium, wird er von den Soldaten und Veteranen des Cäsar gleich einmal anerkannt. Mhm. Als der Nachfolger, noch bevor das Testament eröffnet ist.
Vielleicht, ja. Ach so, bevor er das Testament eröffnet
Bevor das Testament eröffnet ist.
Aber die haben es schon gewusst, oder
was? Ja, ich schätze mal schon, dass die da so irgendwas gerochen haben, wenn ihr Oberbefehlshaber das macht.
Schon klar.
Und aufgrund der Adoption ändert Octavian seinen Namen in Gaius Julius Caesar Octavianus. Und sich selbst hat er immer Caesar genannt. Nicht Octavian. Das ist ein Name, den wir in der späteren Zeit ihm geben, damit wir uns vom Caesar unterscheiden können.
Ach so, in seiner Lebenszeit selber hat er auch Cäsar geheißen,
ja,
als gegebener Name.
Ja, genau.
Ah, damit wir ihn unterscheiden. Aber wo kommt das Octavian dann her?
Der Octavian ist sein Familienname eigentlich, den er sich reingegeben hat.
Ach so, so wie seine Schwestern?
Genau.
Ach so, das ist eher so ein Familienverhältnis.
Mhm.
Oh mein Gott, okay.
Etwas Lustiges, was Octavian macht, wie er im Brundisium landet mit seinen Truppen, ist, im Brundisium lagert die Kriegskasse.
Mhm.
Und die nimmt er mal in Beschlag. Das sind 700 Millionen Sesterzen.
Boy!
Ja.
Was macht er damit?
Was macht er damit? Seine weiteren Feldzüge finanzieren.
Ah, okay.
Und er zieht nach Rom, verbündet sich dann
also
in Rom.
Also er macht nicht dumm.
Nein, also er macht nur die. Das wäre die Kriegskasse für den Krieg gegen die Parther gewesen.
Aha.
Und das wird jetzt die Kriegskasse für den Krieg gegen die, zuerst einmal für die Cäsarmörder und dann fürs zweite Triumvirat eigentlich.
Okay.
Also verbündet sich mit Makaton gegen die Cäsarmörder Brutus und Cassius und es kommt zur Ausbildung des zweiten Triumvirats zwischen 43 und 32 vor, also mit Octavian, Makaton und ein gewisser Lepidus, der immer relativ früh aus der Geschichte ausscheidet, aber
wollte gerade sagen,
der ist in der ganzen Geschichte.
Lepidus, hast du gesagt.
Lepidus, der am besten aussteigt von denen, die nicht so an der Macht bleiben, weil der stirbt relativ harmlos, ja.
Okay.
Der wird nicht umgebracht oder verfolgt. Er muss zwar auf alle Ämter verzichten und bleibt nur mehr Pontifex Maximus bis zu seinem Tod, aber.
Aber gemütlich.
Dafür. Aber gemütlich.
Okay, gut.
Komplett gemütlich.
So wie wir es eigentlich haben.
Ja. Eigentlich schon, ja. Es ist in der Folge so, dass Cäsar vergöttlicht wird durch den Senat. Obwohl der, wie wir ja wissen, der Senat bei der Ermordung von Cäsar keine unwesentliche Rolle gespielt hat.
Aha.
Aber weil sie sehen, dass die ganzen Legionen hinter Makanton und Octavian stehen,
haben sie gedacht,
jetzt habe ich ein Problem.
Okay, alles, Wir ändern unsere Meinung ganz kurz.
Ja, und wir sagen jetzt, Cäsar ist der Divus Julius, der vergöttlichte Julius.
Sowieso.
Und Octavian nennt sich dann in der Folgezeit auch immer Divi Filius, also Sohn des Göttlichen.
Ah.
Und das ist schon einmal ein ziemlich cooler Schachzug.
Ja.
Es gibt dann im gleichen Jahr 42 bei Philippi in Makedonien die Schlacht gegen die Cäsarmörder, wo eine Masse von 28 Legionen auf der Seite von Marc Antonio und Octavian ist. Das sind fast 150.000 Leute. Also es sind genau genommen 145.600 Infanteristen und 8.400 Reiterei.
Also die haben die Kasse. Die haben nicht gespart, die haben die Kasse an sich gerissen und haben gewusst, was sie machen und sind...
Das ist Klotzen, nicht Kleckern.
Ja, genau.
Definitiv. Und da gibt es dann auch wieder Geschichten im Nachhinein, dass der Marc Anton später irgendwann sagt, Octavian wäre ein Feigling gewesen, weil er hat dem Agrippa den Oberbefehl während der Schlacht übergeben.
Ist das schlecht?
Ja.
Weil er es nicht selber gemacht
hat. Weil er es nicht selber gemacht hat. Es gibt dann auch später in der... Falls du den Cleopatra-Film kennst, ja, den alten mit der Liz Taylor und Richard Burton, ja, da gibt es eine Szene, wo bei der Seeschlacht von Actium der Octavian mit seekrank im Bett liegt und das nicht wirklich schafft.
Ah, okay. Also sie haben zumindest den Grund reingeschrieben.
Ja, ja. Also eben das Kränkliche und so. Aber ja, ja, warum er jetzt nicht Oberkommander war, ist eine andere Sache. Aber im Zuge dessen, dass die Cäsarmörder tot sind, kann sich das zweite Triumvirat die Gebiete aufteilen, ganz neu. Okay. Also Octavian bekommt Gallien und Hispanien, die eigentlich fast besten Provinzen. Mhm. Marc Anton geht in den Osten des Reiches, was vielleicht sein Verhängnis wird.
Okay.
Und der Lepidus sitzt dann im Rest von Afrika, was jetzt nicht mehr allzu viel ist, aber...
Er stirbt ganz gemütlich.
Er stirbt gemütlich.
Bett wahrscheinlich.
Ja, ich glaube fast.
Sowas, wie auch immer.
In der weiteren Zeit muss Octavian natürlich seine Veteranen entlassen und er siedelt die in Italien an, was eigentlich kein Problem wäre.
Ja.
Aber er hat kein Gebiet in Italien zur Verfügung.
Nicht?
Nein.
Ist er schon hat, wieder vorbei?
Nein, es ist, in Italien gibt es ja andere Städte, die schon länger bestehen und er zwingt 18 römische Städte, dass die abgesiedelt werden, dass er dort seine Veteranen ansiedeln kann.
Wieso?
Das macht ihm jetzt nicht wirklich Freunde.
Okay. Ich frage nur, was das mit der Motivation gewesen
ist. Die Motivation ist, dass er weiß, er muss sich mit dem Militär gut stellen.
Schon klar.
Und dadurch, dass er die Leute in Italien hat, hat er eigentlich in Italien Veteranen auf seiner Seite, die er theoretisch immer zu den Waffen rufen könnte.
Ich verstehe.
Es gibt dann wegen der ganzen Geschichte auch persönliche Probleme. Es kommt zu einem Aufstand im Jahr 40 vor in Italien.
Oh ja.
Aber das hat den Grund, weil er hat zuvor eine gewisse Claudia geheiratet.
Okay.
Und die war eine Stieftochter von Marc Anton, über dessen Frau Fulvia aus ihrer ersten Ehe mit dem Claudius Pulcher.
Der Cousin, der Cousine, der Tante, des Onkels, der...
Der Schwippschwager, so ungefähr.
Der Waschwager, der Schwippschwager.
Der Schwippschwager.
Wer ist die Claudia?
Die Claudia ist eben, sagen wir, Stieftochter von Marc Anton.
Stieftochter von Marc Anton.
Ja.
Läuft. Okay, das verstehe ich.
Von der lässt er sich scheiden, weil er sagt, er hat die Ehe nie vollzogen und er gibt sie einfach zurück. Und das kann...
Das ist nicht gut.
Das
der
kann,
Marc Anton na, versteht das Ego.
Marc Anton hat weniger Probleme als seine Frau, die Fulvia, die macht nämlich mit ihrem Bruder zusammen einen Aufstand.
Oh nein.
Der wird allerdings niedergeschlagen und sowohl der Bruder von Marc Anton als auch die Fulvia stehen relativ gut da, weil verwandt mit Marc Anton. Aber Octavian ist trotzdem erbost und lässt 300 Adlige hinrichten. Weil es muss ja irgendwas passieren. Daraufhin...
Waren die beim Aufstand?
Ja, die waren beim Aufstand beteiligt gegen Octavian.
Okay, immerhin.
Ja.
Nicht ganz random.
Nein, aber es erinnert so ein bisschen an die Zeit von Sulla und die Proskriptionen. Also die Frühphase von Octavian ist nicht so toll.
Nicht besonders, also ja.
Nein, überhaupt nicht. Er heiratet dann übrigens wieder eine gewisse Scribonia. Die ist mit dem Pompeius verwandt. Du erinnerst dich, der Pompeius von zuerst, den der Cäsar umgebracht hat, der hatte nämlich einen Sohn, den Sextus Pompeius. Und das war die Schwester, glaube ich, die Scribonia.
Was für ein Name.
Und die Scribonia gebiert ihm sein einziges leibliches Kind, das ist die Julia, im Jahr 39, also wirklich nach der Heirat, nach den 9 Monaten relativ, gebiert sie ihm die Tochter.
Ja.
Und am selben Tag lässt er sich von ihr scheiden.
Oh, Octavian!
Ja schon, das ist eine...
Der Name! Was ist denn passiert?
Das ist irgendwie unklar, aber also... Klar ist, dass er sich in der Zwischenzeit in eine andere Frau verliebt hat, nämlich in die
Livia Drusilla. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, sie kommt mir bekannt vor. Ich hab gewusst, dass mir das bekannt vorkommt. Ich hab gewusst, dass mir das... Entschuldigung, das war sehr laut. Es tut mir sehr leid, dass das
Aber braucht nichts.
Ich habe gewusst, dass mir das bekannt vorkommt. Oh, gerade das Drama. Ja.
Und er zwingt ja auch die Livia, sich scheiden zu lassen, damit er sie heiraten kann. Ja. Aber eben am Tag der Geburt der Tochter scheiden lassen, das ist schon ziemlich... Okay, jetzt haben wir die dritte Ehefrau, aber bei der bleibt er wenigstens. Ja? Also ja. Mit der ist er ewig verheiratet, so über 50 Jahre. Mhm. Hm? Okay. Mhm. Und die überlebt ihn dann auch noch.
Mhm.
Das ist jetzt das Private, was ihm offiziell politisch und dann später ist, dass ab dieser Zeit so ein beginnender Konflikt mit Marcanton ist.
Mhm.
Der allerdings beigelegt werden kann, wie die Fulvia stirbt, also seine Ex-Schwiegermutter irgendwie. Und da kommt es zu einer Aussöhnung.
Ja.
Und im selben Jahr, also im 40 vor, heiratet Marcanton die Octavia, die Jüngere, die Schwester von Octavian.
Wer heiratet die Octavia?
Marcanton.
Okay, gut.
Also Marcanton und Octavia heiraten und...
Das sind so viele Namen gerade,
schon tut mir leid. Irgendwie, macht nichts. Und sie heißen alle gleich.
Ja, okay.
Die Julisch-Claudische Dynastie ist ein Albtraum, ich sag's dir. Und alle sind irgendwie miteinander verwandt oder adoptieren sich gegenseitig.
Die einzige, die ich kenne, ist die Livia. Alle anderen verwirren mich immer noch.
Und okay, die heißt wenigstens nur Livia.
Die heißt nur Livia. Wir haben den Marcanton.
Mhm.
Und der heiratet jetzt...
Die Schwester vom Octavian, das heißt der Octavian wird sein Schwager.
Na Gott sei Dank, okay, das haben wir gelöst, ja.
Und der Marcanton und die Julia haben zwei Kinder, die erspart er die Namen. Die sind zwar später wichtig und vor allem deren Kinder sind dann wichtig als Nachfolger vom Octavian, aber egal.
Ja.
Octavian hat mehr Erfolg als der Marcanton militärisch. Weil Marcanton hat einen Feldzug gegen die Pater vorbereitet, den eigentlich Cäsar machen wollte, und der ist nicht erfolgreich, aber Octavian schickt ihm Truppen, aber es haut irgendwie nicht hin.
Okay.
Und zu diesem Zeitpunkt verbündet sich Marcanton immer stärker mit Kleopatra in Ägypten.
Das ist die Geschichte.
Mhm. Es ist die Geschichte, also mit Kleopatra der Siebten, um das richtig zu sagen.
Mhm.
Und beginnt mit ihr ein Verhältnis, das auch dazu führt, dass er mit ihr Kinder hat. Und das ist... Überleitung zu einer Folge, die wir bereits hatten, über die Schale von Bosco Reale, wo die Tochter drauf ist, die Selene.
Die Selene mit ihrem Mond und die
und der Schale Helios ist,
Afrikas
oder ja, sowas. Genau, ja, genau.
Mhm.
Und einen Sohn haben sie eben auch noch, das ist der Helios Alexander. Die Octavia ist eigentlich die ganze Zeit in Rom über und hütet die Kinder, während Marcanton in Ägypten ist. Und sie hält ihm die Treue. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich 32 vor, nach 8 Jahren Ehe, von der Octavia scheiden lässt.
Oh, ich weiß, wer das nicht gut aushält.
Das hält der gute Octavian nicht gut aus, wenn sein Schwager das macht. Und seine eigene Schwester, die er so liebt.
Mhm. Ja.
Nein, das geht gar nicht.
Die junge Schwester einfach so links liegen lassen. Hallo? Das würde ich nie machen.
Es ist eigentlich die ältere Schwester, das ist ja das Jung.
Seine ältere, ist die jüngere Octavia.
Ja, genau.
Gar nicht verwirrt.
Nein, überhaupt nicht.
Was sollte ich sagen? Das würde er natürlich nicht machen.
Nein, nie. Er, der immer komplett treu und alles. Ja, anyway.
Aha.
Und was macht Octavian jetzt?
Nachdem böse sein.
Böse sein.
Sein Ego ist verletzt und was Blödes wahrscheinlich.
Er macht etwas, was man normalerweise nicht machen darf. Er verlangt von den Vestalinnen die Herausgabe des Testaments von Marcanton. Weil er ist nämlich von ehemaligen Parteigängern von Marcanton informiert worden, dass da was drinsteht, was nicht gut für Rom ist.
Wem gibt er das weiter?
Er lässt es im Senat verlesen.
Okay.
Und das ist wirklich der große Clash.
Oh mein Gott.
Da steht nämlich drinnen einerseits, dass Marcanton Caesarion als Sohn von Caesar anerkennt. Die Kleopatra hatte nämlich ein Kind mit Caesar.
Mhm.
Dann, dass die römischen Gebiete an die Kinder von der Kleopatra zu übergeben sind nach seinem
Drama.
Tod.
Drama.
Und dass er sich in Alexandria neben Kleopatra bestatten lassen möchte.
Oh. Okay, das heißt...
Und das geht gar nicht.
Die Verhältnisse nach Ägypten... Dass sie so stark sind, das haltet der Octavian wahrscheinlich nicht aus.
Das haltet der Senat aus.
Oder, der Senat, okay. Und dass der die Loyalität nicht Wo ist
dass die Loyalität nicht beim römischen Volk liegt. Genau. So auf die Art argumentiert Octavian.
Mhm.
Und damit bekommt er vom Senat eigentlich diese unglaubliche Machtfülle übertragen, dass er wirklich mit allen Mitteln gegen Markanton vorgehen kann.
Mhm.
Weil das ein Verräter am römischen Volk ist.
Mhm.
Was dann schlussendlich zur Seeschlacht von Actium führt im Jahr darauf, 31 vor, die ja mit dem Sieg von Octavians Truppen endet. Vor allem deshalb, weil Kleopatra mit ihren Truppen zu früh die Schlacht verlässt und Markanton, wie er das mitkriegt, dann auch die Schlacht verlässt und dann eigentlich im Selbstmord von Markanton und Kleopatra im Jahr drauf, in 30 vor, in Alexandria endet. Was dieser Selbstmord oder eigentlich die Seeschlacht von Actium bereits beendet, allerdings ist eine 100-jährige Bürgerkriegsphase in Italien.
Bürgerkrieg ist nie gut für ein Land, oder?
Eben, und deshalb nach 100 Jahren Bürgerkrieg einmal aus, das ist einmal, das ist zum Durchatmen für alle. Vor allem, weil dieses Ende des Bürgerkrieges so gedeutet wird, dass es mit einer Person in Verbindung gebracht ist, nämlich mit Octavian. Er lässt nämlich unter anderem nach seiner Rückkehr nach Rom am 12. Jänner 29 vor sehr demonstrativ die Tore des Janus-Tempels in Rom schließen.
Welche Metapher ist das, die ich da gerade nicht verstehe?
Immer wenn es keine Kriege gibt, wird der Tempel zugemacht. Alles. Und das ist laut dem Geschichtsschreiber Livius bis zu Octavian nur dreimal vorgekommen in der ganzen Zeit. Das heißt, wir haben jetzt de facto mal eine Friedensphase in Rom. Das erste Mal nach sehr langer Zeit. Und alles deshalb, weil es einen Mann gibt, der die absoluten Machtbefugnisse hat.
Der eine Augustus.
Octavian. Ich verspreche mir einmal wieder, weil für mich, es gibt den Kaiser Augustus und es gibt den Octavian davor.
Ja.
Was man dann auch später bei seinen Porträttypen sieht.
Und seine Geschichte ist sein Geschichte als octavianischer Soldat.
Ja, also, das stimmt.
Was er dann als Kaiser aufführt, ist eine andere Geschichte.
Das heißt, er ist eigentlich 34 zu diesem Zeitpunkt, 29 vor. Und ist eigentlich schon am Höhepunkt der Macht. Und er weiß, er muss aber irgendwie diese römische Republik reformieren. Er kann es allerdings nicht wirklich reformieren, weil reformieren bedeutet ja das Alte wieder herrichten. Das heißt, nicht etwas Neues machen. Reformare heißt eigentlich konservieren.
Ja, aber so wie wir es verwenden,
Ist es anders. Wäre es eben was Neues draus machen. Ja. Aber es gibt zweierlei Probleme. Das eine Problem ist, dass im Zuge der Bürgerkriege extrem viele Mitglieder des Senates oder der Aristokratie getötet worden sind.
Die 300 Leute zum Beispiel.
oder auch andere.
Ja.
Und unter anderem hat Caesar den Senat mit Leuten aufgefüllt, die jetzt nicht so senatorisch präsentabel gewesen sind. Die waren ehemalige Soldaten von ihm zum Teil.
Okay.
Und das andere ist, das Reich ist inzwischen so groß geworden, dass du extrem viele Truppen brauchst, um das zu beherrschen.
In allen Ecken und Enden und Kanten.
Und sobald du viele Truppen hast, brauchst du entweder einen Oberbefehlshaber, der alles im Griff hat, oder mehrere, die dann anfangen, sich zu bekriegen.
Mhm.
Da hat sich Octavian dann dafür entschieden, einen Oberbefehlshaber eigentlich, das wäre das Beste dazu. Aber wie er zu dem Ganzen gekommen ist, ist ja großartig. Er hat nämlich formell seine gesamte Macht wieder an den Senat zurückgegeben in einem rituellen Staatsakt am 13. Jänner 27 vor, also 2 Jahre danach.
Damit sie entscheiden, was weiter
passiert. Ja, und hat gesagt, ich gebe meine Macht ab und ich errichtet die Republik wieder neu und legt sie in eure Hände.
Tricky, wenn du nicht die richtigen Leute im Senat hast.
Genau, weil er hatte 2 Jahre Zeit, die richtigen Leute in den Senat reinzubringen.
Ah, er hat die richtigen Leute im Senat. Okay.
Die dann gesagt haben, bravo, 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 Octavian, wir geben dir einen neuen Titel. Du bist jetzt der Erhabene, also Augustus.
Okay.
Und er, ja, natürlich nehme ich gerne an. Und es ist wirklich, er hat es extrem großartig gemacht,
weil er
es geschafft hat, diese Regierungsform, die er begründet, nennt sich Prinzipat. Das bedeutet übersetzt so die Herrschaft des ersten Bürgers. Er bezeichnet sich selbst als Primus inter pares, als erster untergleichen, oder als Princeps Senatus, also als Vorsteher, Erster des Senats.
Also er ist wirklich der...
Er ist nichts drüber, sondern er ist eigentlich nur der gleiche...
Gleichgestellt zu den Bürgern. Er redet nur für die Bürger.
Ja, genau, genau.
Of course.
Und wie er das gemacht hat, sieht man auch sehr gut in seinem Rechenschaftsbericht, der nach seinem Tod verlesen worden ist, in diesen Res Gestae Divi Augusti, die am sogenannten Monumentum Ancyranum als Ganzes erhalten geblieben sind. Cool. Monumentum Ancyranum nach Ankara, also an der Tempelwand für den vergöttlichten Augustus steht dieser Bericht.
Gibt es den noch?
Den gibt es noch. Cool. Und es gibt auch in anderen verschiedenen Provinzstädten Inschriftversionen davon, weil dieser Bericht ist an alle Provinzstädte gegangen und ein paar haben es besser konserviert als andere. Mhm. Nach dieser Sitzung schon nochmal kurz, 13. Jänner 27,
ja,
hat es, wo er die Macht übergeben hat, hat es 4 Tage später bereits eine weitere Senatssitzung gegeben, also am 17. Oho, Jänner.
Haben Sie schon eine Entscheidung
so schnell getroffen? Und da ist der Senat gekommen und gesagt, bitte, bitte, möchtest du bitte das wieder übernehmen, weil wir brauchen dich so. Das ist einerseits das militärische Oberkommando über alle Grenzprovinzen, das heißt, mehr als die Hälfte der römischen Provinzen sind Grenzprovinzen. Die dort herrschenden Statthalter sind in seinem Auftrag dann unterwegs. Das sind die sogenannten Legati Augusti pro Praetore. Die unterscheiden sich dann von den senatorischen Provinzen. Das sind die anderen Provinzen, die es dann noch gibt. Dann hat er das Konsulat praktisch auf Dauer bekommen, wobei der Senat den anderen Konsul wählen konnte.
Es gab noch eine Option für jemanden.
Ja, weil das römische Regierungsprinzip besteht ja aus 2 hauptsächlichen Sachen. Das eine ist Kollegialität und das andere ist Annuität. Das heißt, immer nur für 1 Jahr und immer zu 2. Und mit dem Prinzipat wird es durchbrochen, weil der Kaiser dann später die konsularische Macht eigentlich immer hat. Ausnahme Augustus, der legt es dann zurück, bekommt dann eine Sonderwürstel. Und Kollegialität bedeutet schon, es gibt dann noch einen anderen Konsul.
Aber in dem Fall jetzt nicht.
Doch, doch, es gibt. So. Aber das Besondere ist, früher wurde der Konsul von der Volksversammlung gewählt.
Ja.
Also von den allen freien römischen Bürgern.
Ja.
Jetzt macht es der Senat.
Mhm.
Ja, also das
der
ist schon.
Der gleiche Senat.
Ja, der gleiche Senat, genau.
Okay, okay.
Das heißt, also was er sich auch noch zuschanzen lässt, der gute Augustus in dem Fall schon, ist die tribunizische Gewalt. Das heißt, dies ist die Gewalt des Volkstribuns. Und die Volkstribunen haben die Möglichkeit, den Senat und die Volksversammlung einzuberufen, Gesetze vorzuschlagen, haben ein Vetorecht gegen die Gesetze der Volksversammlung und des Senats und er kann konsularische Amtshandlungen verbieten und er hat ein Weisungsrecht über alle Magistrate in Rom und in Italien. Und damit er noch die Anweisungen an den Senat und an die Provinzen geben kann, bekommt er noch eine prokonsularische Macht zugeteilt. Also
Alles.
3 noch, alles.
Mhm.
Aber er will es ja eigentlich eh nicht nehmen.
Nein, nein, es wird ihm zugeschrieben.
Es wird ihm zugeschrieben.
Sie haben ihn gebeten,
ja,
es zu nehmen.
Und das Ganze mal für 10 Jahre. Wirklich, sie sagen, er kriegt einmal alle Mächte für 10 Jahre.
Und alle so, ja, ja.
Ja, 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 sicher. Ja. Weil nach 10 Jahren ist eh alles anders.
Eben.
Mhm. Und im Jahr 17 gibt es dann die Dezennalienfeier, also anlässlich seiner 10-jährigen Herrschaft. Und dann gibt es wieder, ja, du mal wieder verlängern.
Na.
Ja.
Haben Sie das schon vorgeplant gehabt oder war das dann so
einfach?
Spoiler, Entschuldigung.
Es ist schwer zum sagen, weil ich glaube, er hat das in Wirklichkeit schon alles vorgeplant gehabt. Er ist ein so guter planender Politiker,
ja,
der extrem mit Propaganda arbeitet.
Scheinbar. Aber das ist so clever.
Es ist super clever.
Ich gönn's ihm. Ich meine, ich weiß nicht, wie er drauf war, so wirklich. Vielleicht sollte ich das nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob moralisch wirklich alles gestimmt hat. Aber mein Gott, der Moment ist schon, das ist clever.
Also es hat moralisch sicher nicht alles gestimmt, weil was auch über Sueton überliefert ist, er hat zum Beispiel Bücher vernichten lassen, die nicht ihm genehm waren. Und es gibt die Geschichte, dass Claudius, also einer der späteren aus der Dynastie, der sehr intellektuell war, der auch verschiedene geschichtliche Werke geschrieben hat, eine Biografie des Augustus geschrieben hat und auf Drängen sowohl seiner Mutter als auch auf Drängen der Livia, die dann auch gelebt hat, durfte er nichts über den Augustus genauer schreiben.
Boah, also er hat wirklich die Propaganda in seinen Händen
komplett
festgehalten.
Komplett.
Okay.
Und neben der politischen Macht hat er auch die religiöse Macht bekommen, weil dieser Lepidus dann endlich irgendwann einmal gestorben ist, um 13 oder 12 vor, man weiß es nicht genau.
Okay.
Und zu diesem Zeitpunkt bekommt er das Amt des Pontifex Maximus zu.
Okay. Aber er hat ja schon Übung gehabt.
Er hat schon Übung gehabt. Er war schon einmal ein bisschen kleiner Priester und jetzt ist er größter Priester.
Sein Praktikum hat er absolviert, jetzt darf er auch.
Also er war Ministrant und jetzt darf er dann selber.
Genau.
Der Senat ehrt ihn natürlich immer wieder und unter anderem im Jahr 8 vor wird der Monat Sextilis in August umbenannt. So, jetzt fragt man sich, der sechste Monat ist natürlich, wenn sie im März beginnen, ist bei uns der August, ja?
Ja.
Und man fragt sich, warum der August August heißt.
Weiß ich, wieso er August heißt.
Ja, aber das Lustige ist, es ist nicht, weil er im August geboren ist, weil er ist ja im September geboren.
Ja, aber wurscht. Nein. Er hat irgendwie einen Monat bekommen, oder?
Ja, er hat erstens das Monat bekommen, das nach seinem Großonkel ist. Also der Juli heißt ja nach dem Cäsar.
Ja.
Das war der fünfte Monat.
Genau.
Aber er ist deshalb der August geworden, weil das war im Monat August wurde er das erste Mal Konsul. Im Monat August hat er 3 Triumphe gefeiert und im Monat August war die Seeschlacht von Actium.
Ah, okay. Das war dann eher ein bedeutender Monat, weniger als der Geburtstag. Okay.
Und einen Titel hat er noch bekommen vom Senat. Das ist auch ein Titel, der dann später bei den anderen Kaisern immer wieder auftaucht. Das ist der Pater Patriae, der Vater des Vaterlandes. Den Titel bekommt im Jahr 2 vor. Und es ist so, dann, so wie der Pater Familias der Familie vorsteht, steht er der großen Familie, der römischen Bürger, Rhabarber, Rhabarber und so weiter.
Mhm.
Ja.
Der große Papa.
Der große Papa, der unglaubliche, erstens einmal Bauprogramme in Rom durchzieht, verschiedene öffentliche Gebäude baut, Marcellus Theater und so weiter. Der die Verwaltung in den Provinzen neu ordnet, das habe ich schon erwähnt, mit den kaiserlichen Statthaltern oder den senatorischen Statthaltern, der jetzt endlich einmal seine Veteranen richtig entlassen kann.
Nein, Gott sei Dank.
Also er kann ungefähr 80.000 Mann, also ein Drittel der 70 Legionen, die es gibt, entlassen. Und die kann er in Italien ansiedeln und diesmal hat er Geld, weil er hat den ganzen Kronschatz aus Ägypten. Und den kann er für seine Veteranenansiedlung verwenden. Das heißt, das ist mal ein bisschen was Besseres. Also eine erste Veteranenansiedlung.
Ja, die nicht allen so gut gefallen hat. Aber jetzt kann er machen, was er will. Jetzt ist
ja. Außenpolitisch kennt man von ihm große Erfolge.
Mhm.
Gegen die Parther hat er gewonnen und diese Feldzeichen der parthischen Legionen, die von Crassus verloren gegangen sind, wieder zurückerobert.
Okay.
Das ist das Motiv auf der Statue des Prima Porta Augustus. Den wir heute nicht vorstellen.
Nein, aber wir kennen ihn, schaut es nach.
Genau. Er macht die Alpenfeldzüge, das heißt, er erobert die Alpenprovinzen, beziehungsweise seine Kinder, Enkel erobern die Alpenprovinzen. Es gibt eine ganze Reihe von Klientelstaaten, im Osten vor allem, also Armenien, Mauretanien oder auch Kappadokien kommen dazu. Mauretanien über die Selene, über die Tochter von Makanton.
Okay. Mhm.
Und der große Rückschlag ist halt der Arminius. Mit den 3 verlorenen Legionen in Germanien.
Mhm.
Ja, Varusschlacht kommt schon irgendwann einmal noch die Folge.
Mhm.
Was ich aber bemerkenswert bei ihm finde, ist seine Gesetzgebung, was jetzt die Sitten betrifft. Er lässt sich nämlich in Rückbesinnung auf die alten Werte. Die alten Werte bei den Römern sind immer super, das sind die immer die stockkonservativen Sachen.
Okay.
Da lässt er sich als Sittenaufsicht einsetzen vom Senat im Jahr 19 vor Christus.
Okay.
Also als Cura Morum. Und er lässt 3 große Gesetze, 3 Leges Julie, weil er kann ja Gesetze vorschlagen, das ist ja in seinen Dingen
Vorschlagen, drin. Umsetzen, es kann ein Gesetz sein, er kann was auch immer.
Er kann es auch exekutieren, wenn er möchte. Aber Ehegesetze, das mit dem Ehebruch, das tut er nicht so exekutieren, glaube ich.
Das war kein Bruch, das hat er genommen, das passt schon.
Er führt nämlich unter anderem ein die Verpflichtung zur Ehe, dann, dass es Verschärfungen gibt bei Ehebruch. Er führt Eheverbote ein, er führt Sanktionen gegen Unverheiratete ein und diese Strafen bei Ehebruch, also jetzt exekutiert das schon, weil jetzt betrifft sind ja nur indirekt unter Anführungszeichen.
Ja, ja.
Seine Tochter Julia begeht nämlich Ehebruch und im Jahr 2 vor verbannt er sie dann auf die
Insel Pantateria. Oh, das hast du erzählt bei der Selene.
Genau. Also was in diesen Leges Julia drinnen ist, ist einerseits ein Gesetz zur Beschränkung von Feierkosten. Eine Feier darf nicht zu viel kosten. Da sagt er, ein Gastmahl oder sonst was, an normalen Tagen darf maximal 200 Sesterzen kosten, an Fest- und Markttagen 300 Sesterzen, aber Hochzeiten und das Nachfeiern von Hochzeiten darf bis zu 1000 Sesterzen kosten. Hochzeiten sind wichtig. Er regelt die Sitzverteilung in Theatern. Unter anderem gibt es eine Trennung zwischen Männern und Frauen im Theater. Frauen dürfen künftig nicht mehr zu Sportveranstaltungen kommen. Und Senatoren und Ritter dürfen nicht öffentlich auftreten im Theater. Karaokeabend oder so.
Was geht denn das an? Wieso hat er solche Sittengesetze? Was
das interessiert ist ihn das? Das ist lustigerweise nichts, was von ihm kommt, sondern das sind ältere Vorstellungen, die in der Römischen Republik schon da sind. Ja, und er schreibt es jetzt nieder.
Ja.
Oder lässt es niederschreiben.
Komisch.
Was auch sehr komisch ist, er begrenzt den Bauluxus bei Privathäusern. So was Ähnliches gibt es in Athen unter Perikles, der beschränkt die Begräbniskosten.
Wieso begrenzt er all die Kosten bei lustigen Dingen wie Feiern und Pool bauen und so?
Ich weiß nicht. Vielleicht war er kein großer Feierer. Also sein Haus, also das Haus des Augustus am Palatinum, das ist jetzt nicht wirklich überprunkvoll. Also gegen die späteren Kaiserpaläste ist das eine armselige Hütte.
Okay. Vielleicht hat er sich gedacht, bescheiden bleiben, das ist gut für den Kopf, für die Seele.
Ja.
Niemanden zu sehr tun lassen. Vielleicht war einfach alles viel zu sehr bebaut. Und er wollte verhindern, dass man Rom zu sehr...
Naja, es geht ja, die Weiß Privatbauten ich. Außerhalb, die Villen sind ja alle außerhalb.
So, das auch.
Und es gibt ja dieses Eheschließungsgebot.
Ja.
Es gibt fünf gesellschaftliche Gruppen. Das sind erst die Senatoren, die Ritter, die freien Bürger, die Freigelassenen und die sogenannten Infamen. Mhm. Das sind Prostituierte, Gladiatoren, Schauspieler, die nicht hoch im Ansehen stehen. Und die dürfen sich nur bedingt miteinander verheiraten.
Mhm.
Also die Senatoren nicht so weit nach unten und so weiter.
Aber erst ab ihm oder war das vorher schon so?
Also erst ab ihm verschriftlicht. Weil er nämlich so Ehebruch hat er unter anderem kriminalisiert. Mhm. Das hat er der Privatsphäre entzogen und so einen Kriminalfall gemacht.
Mhm.
Ich habe die Ehepflicht schon eingeführt oder kurz erwähnt. Männer zwischen 25 und 60 mussten verheiratet sein. Und Frauen zwischen 20 und 50.
Was, wenn nicht?
Dann haben sie Sanktionen gekriegt, schlechtere Plätze im Theater. Wenn sie Senatoren waren, dürften sie überhaupt nicht so wirklich wie Hochgestellte sprechen im Senat. Witwen mussten noch einmal heiraten. Mhm. Auch Geschiedene mussten noch einmal heiraten. Aber er hat unter anderem auch die Macht des Pater Familias in der Familie beschränkt, weil der musste jetzt der Ehe nicht mehr zustimmen. Das heißt, die Ehe overruled. Er wollte einfach mehr Leute, dass sie sich verheiraten.
Okay.
Wenn Ehebruch begangen wird, sind beide schuldig, gleich schuldig.
Okay.
Und beide kommen in die Verbannung, kriegen eine ziemliche Geldstrafe und werden gesellschaftlich zu Infamen abgestuft.
Schau.
Das ist nicht so gut.
Das ist
Aber andererseits gibt es Belohnungen für Leute, die eben... gut heiraten etc., indem zum Beispiel Frauen sich selbst verwalten können und keinen Vormund, keinen männlichen mehr haben.
Okay. Schwierig. Ich meine, nach seiner eigenen Biografie,
Schwierig
umzusetzen manchmal.
Eigentlich sollte man sagen,
was das Leben bedingt, man weiß es nicht.
Eben, wer im Glashaus sitzt,
ja.
Man, deshalb muss er ja die Julia verbannen und dann später dem Dichter Ovid passiert das gleiche Schicksal, der wird ja auch ins Schwarze Meer verbannt.
Genau.
Was man sagen kann, ist, dass Octavian oder Augustus die Herrschaft so konsolidiert hat, dass sie eigentlich relativ gut in seinen Händen war. Sein großes Problem war die Nachfolge.
Ah, ups.
Er wollte das nämlich innerhalb der julischen Familie halten.
Ja.
Und er hatte eine einzige Tochter. Und das ist die Julia. Und was macht er jetzt mit der?
Oh, die hat er doch verbannt, oder?
Na, da noch nicht. Zuerst hat er nämlich sie mit allen Leuten verheiratet, die er als Nachfolger haben wollte.
Mit Cousins und so?
Nein, mit seinen Freunden zuerst einmal. Zuerst mit Marcellus, aber der stirbt relativ bald.
Okay.
Und dann mit Agrippa.
Oh,
aber der stirbt auch.
Der stimmt auch, stimmt.
Der wäre nämlich sehr fähig gewesen.
Voll.
Aber der hat zumindest Kinder mit Agrippa.
Ja.
Dann setzt er seine Enkel ein, dann irgendwann adoptiert er den Sohn von der Livia aus der ersten Ehe, den Tiberius.
Die werden zumindest nicht blutverwandt.
Ja, und den verheiratet er wieder mit der Julia.
Ja.
Aber der Tiberius ist zu dem Zeitpunkt bereits verheiratet, nämlich mit einer Tochter von Agrippa, und die er eigentlich liebt, und von der muss er sich scheiden lassen. Und das verzeiht er dem Augustus nicht, weshalb er selbst in eine selbstgewählte Verbannung, in ein selbstgewähltes Exil nach Rhodos geht, der Tiberius. Und erst später wiederkommt, zum Zeitpunkt, wo er sich dann wieder aussöhnt und dann eigentlich ja der letzte...
Ja, aber dann ist die Julia nicht mehr da.
Das ist dann eh wurscht, weil die hat er eh nicht geliebt.
Oh mein Gott.
Er hat seine erste Frau geliebt, okay, die Vipsania. Ja.
Ach, das Familiendrama, das ist bei ihm...
Familiendrama ist... Also hätte er einen Sohn gehabt, ja, wäre das alles kein Problem. Und wäre er früher gestorben, ja, wäre das auch nicht so ein Problem. Ja. Aber dadurch, dass der zwar so kränklich, aber so zart ist, mhm, dass er 76 Jahre wird und dann noch dazu... also einen Monat vor seinem Geburtstag, mhm, im August, reist er nochmal nach Süditalien und fängt sich da eine Diarrhoe ein.
Oh yeah.
Und kann dann noch zurück, zumindest nach Nola, auf den Landsitz, wo angeblich auch davor sein Vater gestorben ist, sich dort wieder zurückziehen. Mhm. Die Livia kommt aus Rom, Senatsangehörige kommen aus Rom, es kommt zur Verabschiedung, und dann kommt es eben laut Suidon zu diesem letzten Satz auf seinem Totenbett, dass man ihm eben Beifall spenden soll, wenn das gut
das
war.
Das war das Zitat, okay.
Was er getan hat. Klar, und dann stirbt er.
Und wer wird jetzt Nachfolger?
Tiberius.
Ah doch.
Tiberius wird's.
Okay.
Allerdings ist er auch schon relativ alt, ein bisschen das Prinz Charles Problem.
Ah.
Mhm. Aber
es geht noch.
Es geht noch. Ja, also Tiberius herrschte dann auch noch 16 Jahre, also das ist dann auch okay. Die
16 Jahre hat er zu viel wahrscheinlich, hat er sich wahrscheinlich gedacht.
Ja schon, er zieht sich ja relativ bald dann nach Capri zurück.
Ah ja.
Die Leiche des Augustus wird verbrannt am Marsfeld. Er wird dann auch gleichzeitig vergöttlicht. Und die Bestattung findet im Mausoleum statt, das sich in Rom befindet. Und dieses Mausoleum hat er bereits im Jahr 29 vor errichten lassen. Mhm. Und da sind andere Familienmitglieder seiner Familie drinnen, wie seine geliebten Enkel, also die auch Nachfolger hätten werden sollen. Das Mausoleum steht ja heute noch. In Rom ist auch noch zu besichtigen. Hin und wieder kann man auch reingehen, sonst hat man dieses große Monument einfach von außen. Was die nachfolgenden Generationen über ihn sagen, natürlich, es ist das große augusteische Zeitalter. Es ist der große Beginn der glorreichen Zeit. Mhm. Und eigentlich kann man sagen, bis... einmal sicher bis zu ins dritte Jahrhundert, bis zur Instabilität durch die Soldatenkaiser, aber auch noch bis Diokletian, bis zu den Reichsreformen in der Tetrarchie, hält das Prinzip des Prinzipats. Mhm. Die Kaiser, die alle Macht bei sich vereinen, pro forma immer den Senat fragen, wenn was ist, aber der Senat immer alles abnickt. Und das Artefakt, das ich jetzt für heute noch ausgewählt hatte, mhm, ist eine Statue.
Nicht die, die wir kennen
von der Villa der Livia von Prima Porta, mhm, sondern das ist die sogenannte Statue von der Via Lapicana, mhm, die aber auch aus einer Villa der Livia stammt.
Ah ja, doch. Okay.
Die allerdings an der Via Lapicana liegt. Die Via Lapicana ist im Südosten von Rom und führt nach Tusculum. Die Prima Porta liegt im Norden rauf. Die Livia hat ziemlich viele Villen gehabt.
Scheinbar.
Und die Statue befindet sich heute im Museo Nazionale in Rom, im Palazzo Massimo alle Terme, und zeigt als Marmorstatue in einer lebensgroßen Figur den Augustus mit der Toga, mhm, bekleidet, die Toga über den Kopf gezogen, im Opfergestus. Das ist etwas, was Römer machen, wenn sie ein Opfer oder beten. Sie legen die Toga über den Kopf. Das macht auch der Gladiator.
Stimmt, das tut
er. Er bedeckt seinen Kopf, genau, zumindest.
Mhm.
Und die Hände sind zwar nicht erhalten, aber man geht davon aus, dass er in der rechten Hand eine Opferschale gehalten hat und in der linken Hand möglicherweise eine Schriftrolle, weil links neben seinem Bein steht eine Kapsa, das ist der Schriftrollenbehälter.
Ah ja, okay. Und ganz anders, also weiß nicht, in dem Aufzug ganz ungewöhnlich mit der Toga.
Eigentlich ganz ungewöhnlich.
Weil er ist nicht dieser Feldherr, ja, sondern er ist eher so... rituell.
Eben, er ist wahrscheinlich als Pontifex Maximus dargestellt. Okay. Und man geht davon aus, dass die Statue in den Jahren 13, 12 vor errichtet worden ist. Mhm. Oder zuerst mal in dem Moment, wo er nämlich Pontifex Maximus wird, weil Lepidus stirbt. Okay. Und in derselben Zeit wird auch die Ara Pacis errichtet, der Friedensaltar des Augustus. Der wird in den Jahren 13 bis 9 vorerbaut. Und da sieht man unter anderem einen Festzug mit verschiedenen Mitgliedern des Kaiserhauses. Und da ist er als Augustus sehr ähnlich dargestellt. Mhm. Der Teil ist zwar sehr stark abgebrochen, aber man erkennt ihn, dass er eindeutig Augustus ist, weil er hat nämlich ganz interessant beim Porträt diese Lockenzange oben bei den Stirnlocken.
Ja.
Das ist etwas, da muss er einen Wirbel gehabt haben, das ist bei allen seinen Porträts, daran erkennt man ihn, dass es Augustus ist.
Okay, lustig. Mhm.
Und obwohl Augustus so lange geherrscht hat, gibt es nur drei verschiedene Porträttypen von ihm.
Okay.
Was atypisch ist, weil später die Kaiserinnen manchmal 4, 5, 6 Typen haben und die herrschen vielleicht 10 Jahre.
Naja, sobald man eine neue Frisur hat, braucht man ein neues Porträt, weißt
genau,
du
wie das heißt? Genau, so ist es. Er hat einerseits den sogenannten Octavian-Typus, ja. Da strahlt er die Virtus aus, die Mannhaftigkeit. Das ist ein jugendliches Porträt. Dann hat er, komische Bezeichnung, den Typus Louvre 1280.
What?
Das ist die Statue im Louvre mit der Nummer 1280.
Okay.
Das soll die Civilitas, seine Bürgernähe zeigen.
Mhm, genau.
Und dann gibt es den Typus, nach dem Prima Porta benannt, ja, der die Auctoritas, die Macht zeigt, die Herrschaft.
Was für ein Mensch.
Schon ein bisschen,
ja. Was für ein Mythos.
Ja.
Weil schon auch ein bisschen ein Mythos, wenn man nicht wirklich eine Biografie von ihm hat, wo man so ganz genau weiß, wie es gelaufen ist bei ihm.
Naja, ein paar Sachen will man nicht so genau wissen,
manche
oder?
Manche Sachen will man gar nicht wissen, aber er hat sich die Geschichte schon ein bisschen selber auch geschrieben.
Ja.
So wie er es haben wollte, scheinbar.
Mhm.
Spannend, das Drama, sein Leben. Ich hoffe, er hatte mal ein paar entspannte Tage auch gehabt. Und seine Familie, es klingt nach sehr viel Arbeit, was ja, sie damit gemacht haben mit ihm und er mit ihnen. Das ganze Drama. Spannend. Wenn irgendjemand Fragen zum Augustus oder zum Octavian
oder irgendwelche Anmerkungen dazu hat.
Oder zu der Familie oder Anmerkungen oder Beschwerden oder Lob, nehmen wir auch sehr gern. Könnt ihr uns gern schreiben. Und Artefakte erzählen eigentlich überall, so im Internet. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, das sind die Artefakte _ erzählen mit ae@gmx.at.
Und hören könnt ihr uns eh auch auf den üblichen Plattformen, vor allem auf Spotify, TuneIn, Deezer, Google Podcast, podcaster.de, unsere Blogseite.
Tralalala.
Und ja, falls ihr Lust habt, könnt ihr auch unter Buy Me a Coffee uns einen Tee spendieren.
Mhm, wir freuen
uns. Und Artefakte erzählen.
Auch auf einen Eistee.
Ja, bei dem Wetter eher ein Eistee, das stimmt.
Eistee.
Dann bis zum nächsten Mal.
Baba.
Ciao.